stödbilder.
Io ho un amore per questa città e per come si vive in questa città, per cui non è soltanto una questione di bellezza estetica. Non so, forse chi non c'è nato e non ci vive non riesce a capirlo.
Ich liebe diese Stadt. Die Art und Weise, wie man in dieser Stadt lebt. Das ist nicht nur eine Frage der Schönheit. Und wer hier nicht geboren ist, kann das vielleicht gar nicht verstehen.
Ein Sonntagmorgen im November auf dem Campus Sant'Alvise in Cannareggio, dem nördlichsten Stadtsechstel Venedigs. Der Venezianer Francesco Penso sitzt auf einer Bank gegenüber der alten Kirche. Es ist noch ruhig in der Stadt, nur das Wasser des Kanals plätschert leise.
Ich erlebe die Stadt mit dem Boot. Und ich liebe die Lagune, das Wasser der Kanäle. All das ist für mich wie eine Fruchtblase, aus der ich Nahrung, meine Kraft und meine Leidenschaft ziehe. Ich werde sie niemals verlassen.
Es ist noch früh am Morgen. Die Sonne steigt über den Kirchturm in den zartblauen Herbsthimmel. Dann und wann huscht eine ältere Dame in die Kirche. Und dann geht es los. Gassen und Brücken füllen sich mit Menschenmassen, egal ob im Sommer oder im Winter. Sie strömen aus den Hotels und den Schiffen, bevölkern Boote, Plätze, Cafés, Kirchen. Die Venedig-Maschine läuft wieder auf Hochtouren, wie jeden Tag. Diese Stadt im Wasser ist ein Gegenentwurf zur urbanen Wirklichkeit, so wie wir sie kennen. Keine Straßen, keine Autos. Eine Stadt, die sich der Vereinheitlichung der Welt entzieht und die eine einzigartige Kultur hervorgebracht hat. Eine Kultur, die heute nur noch erahnt werden kann. Auf den Straßen hört man fast ausschließlich Englisch, Französisch, Mandarin, Deutsch. In den Vaporetti, den Wasserbussen, gibt es kaum mehr Platz. Schätzungen zufolge kommen jedes Jahr über 30 Millionen Besucher nach Venedig, die meisten davon nur für einen Tag. Jeweils im November werden die Besuchszahlen des Vorjahres bekannt gegeben. 2024 gab es wieder neue Rekorde zu vermelden. Dagegen schrumpft die lokale Bevölkerung unaufhaltsam. 1950 lebten noch über 170.000 Menschen in Venedig, sprachen Venezianisch, auf dessen Literatur und Kulturraum sie stolz waren. Heute sind es nur noch knapp 49.000. Es gibt mehr Gästebetten als Einwohner in der Stadt.
No, la cosa più triste è che in realtà alcuni luoghi della città non sono più frequentati dai veneziani.
Das traurigste ist, dass manche Orte in der Stadt von den Venezianern inzwischen gemieden werden. Etwa der Markusplatz. Kein Venezianer käme mehr auf die Idee, sich auf dem Markusplatz zu treffen, so wie es früher üblich war. Manche Stellen Venedigs werden systematisch gemieden. Das zeigt, wie schwierig es geworden ist, hier zu leben.
Die letzten Venezianer. Eine Stadt kämpft ums Überleben. Ein Feature von Petra Reski und Christopher Weingart.
Die Spurensuche beginnt unweit der Rialto-Brücke, mitten im Herzen Venedigs. Im Schaufenster der Farmacia Morelli steht eine kleine digitale Anzeige, die aussieht wie ein überdimensionierter Radiowecker. So oder so ähnlich muss man sie sich auch vorstellen, als einen Weckruf. Denn auch wenn die Anzeige zwischen Boutiquen, Souvenirläden und Touristen mit Selfie-Sticks fast untergeht, ist sie so etwas wie der Pulsschlag von Venedig. 48.283 leuchtet in roten Ziffern auf dem Display. Am 21. März 2008, dem Tag, als sie installiert wurde, stand sie noch bei 60.699. Es ist die Zahl der letzten verbliebenen Venezianer. Die Anzeige im Fenster der Apotheke ist ein Countdown. Jedes Jahr schrumpft sie um ungefähr 1.000. Mit den Bewohnern verschwinden Schulen, Kindergärten, Geschäfte des täglichen Lebens, Arztpraxen, Krankenhäuser und Kultureinrichtungen.
Ma se va avanti così non avrà futuro, perché noi moriremo e poi i nostri figli, io non conosco un figlio di un amico che sta a Venezia.
Wenn es so weitergeht, gibt es für Venedig keine Zukunft. Wir sterben und unsere Kinder, nun, ich kenne niemanden, dessen Kinder in Venedig geblieben wären.
Lidia Fersuok ist eine der verschwundenen Venezianerinnen. Sie wuchs in Venedig auf und ging dort zur Schule, wohnte ihr Leben lang in der Stadt. Bis Miete und Lebenshaltungskosten zu teuer, die Zustände unhaltbar geworden waren. Sie zog auf den Lido, auf diese langgezogene Insel zwischen der Lagune und der Adria. Sie sitzt vor einer Bar an einer vielbefahrenen Hauptstraße und blickt auf die Silhouette Venedigs.
Qui ci sono le macchine, mi hanno investito due volte perché non devo ancora imparare a attraversare la strada.
Hier auf dem Lido bin ich schon zweimal von Autos angefahren worden, weil es für mich so ungewohnt ist, Straßen mit Autos zu überqueren. Immerhin ist mir nichts passiert.
Ne sono uscita indenne, per fortuna.
Die Umstellung falle ihr immer noch schwer, obwohl sie in Sichtweite der Stadt lebt. Sie vermisst Venedig. Doch eine Rückkehr ist unwahrscheinlich.
Come diceva Proust, lasciamo le belle donne gli uomini senza fantasia.
Wie sagte così, schon Proust, überlassen wir die schönen Frauen den Männern ohne Fantasie. Und so überlassen wir die Lösung der Probleme Venedigs Leuten, die keine Fantasie haben und der Meinung sind, dass wir auf den Tourismus nicht verzichten können. Und dann gibt es noch diejenigen, die dies auf die Spitze treiben. Wir glauben, dass es tatsächlich einen Plan gibt, die Einwohner zu vertreiben, um aus Venedig einen Themenpark oder einen Vergnügungspark zu machen. Je weniger Einwohner es gibt, desto weniger Unruhestifter. Dann können sie mit der Stadt machen, was sie wollen.
E possono sfruttare Venezia vivendo anche in un altro comune.
Doch die politischen Entscheidungen für Venedig werden nicht in der Stadt, sondern auf dem Festland getroffen. In den dortigen Gemeinden Mestre und Marghera leben heute weit mehr Menschen als in der eigentlichen Stadt Venedig. Und viele dort machen gute Geschäfte mit dem Tourismus.
Wir Venezianer sind eine Minderheit in der eigenen Stadt. Und das beruht auf einem Fehler, der zu Zeiten des Faschismus begangen wurde. Ohne ein Referendum. Ohne eine Volksbefragung.
Erklärt der oppositionelle Stadtrat Marco Gasparinetti. Was Gasparinetti damit meint? Zwischen 1917 und 1926 sorgte eine Gruppe einflussreicher italienischer Industrieller dafür, dass Venedig mit den Festlandgemeinden zwangsvereinigt wurde. Damals lebten rund 160.000 Menschen in Venedig, 26.000 auf den umliegenden Inseln und nur 37.000 in den Gemeinden des Festlands wie Mestre und Marghera. Mit der Industrialisierung von Marghera in den 1950er Jahren und der verheerenden Flut von 1966 begann der Niedergang Venedigs. Heute hat sich das Verhältnis komplett umgekehrt. Auf dem Festland leben mittlerweile 180.000 der rund 250.000 Einwohner. Das eigentliche Venedig macht nur noch knapp ein Fünftel der Gesamtbevölkerung aus. Auf Betreiben der Venezianer wurden bereits diverse Referenden zur Frage abgehalten, ob Venedig wieder autonom werden solle, zuletzt 2019. Alle scheiterten. Ihr stärkster Gegner? Bürgermeister Luigi Brugnaro. Er rief zum Boykott des Referendums auf und machte sich über die Bemühungen lustig.
Kurz gesagt, irgendwann will dann auch der Lido autonom sein. Oder Zellarino möchte eine eigene Gemeinde bilden. Ich kann das wirklich nur mit einem Lächeln beantworten. Denn dann will auch Mirano die Autonomie. In Mestre haben wir wenigstens die wirtschaftliche Macht. Die Zukunft liegt, denke ich, in der Metropolitanstadt, dem Großraum Venedig.
Brugnaros Machtbasis liegt auf dem Festland. Auch nach seiner Wahl ist er nicht in die Stadt am Wasser gezogen. In Venedig bezeichnet man ihn belächelnd als Landei. Lidia Fersuok gehört zu denjenigen, die sich für die Autonomie Venedigs einsetzen.
Als ich einmal in Mestre Flugblätter für die Autonomie verteilte, traf ich eine Frau auf der zentralen Piazza, die mir sagte, ihr könnt machen, was ihr wollt. Am Ende entscheiden wir trotzdem über euch. Ich antwortete, genau deshalb, Signora, halten wir dieses Referendum ab.
Beim letzten Referendum 2019 stimmten in der Stadt Venedig 83% der Wähler für die Autonomie. In jedem einzelnen Wahlbezirk Venedigs und der umliegenden Inseln lagen die Befürworter vorne. Auf dem Festland war die Zustimmung geringer. Trotzdem triumphierten die Befürworter insgesamt mit 66%. Danach passierte nichts. Regionalpräsident Zaia, dessen Partei Lega auch Teil von Brugnaros Koalition im Stadtrat ist, erklärte das Referendum, das ohnehin nur beratenden Charakter hatte, wegen zu geringer Beteiligung für ungültig. Brugnaros Boykottaufruf ist aufgegangen. Auf dem Festland hat kaum jemand von seinem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei lediglich 24%.
Ja, guten Tag. Ich heiße Ezio Tofolutti. Ich bin in Venedig geboren. Ich war lange weg. Ich bin zurückgekommen. Ich bin beschäftigt im Moment im Theater hier. Ich vorbereite eine Inszenierung von der ersten Oper von Kurt Weill.
Ezio Tofolutti ist im Widerstand. Immer wieder spricht er von der Resistenza, die die Venezianer leisten würden, einfach nur, weil sie immer noch in Venedig leben. Als Bühnenbildner hat er die Welt gesehen, lange in Berlin gearbeitet. 1988 ist er in seine Heimat zurückgekehrt. Ein Leben ohne Wasser ist möglich, aber sinnlos, sagt er. Heute ist er 80 Jahre alt.
Ich bin hier groß geworden und in Venedig zu leben ist physisch. Und wenn man geboren ist, ist noch mehr physisch, weil wir sind ein Teil von der Stadt. Wir sind groß geworden mit den salzigen Steinen, die Farbe, mit den Kanälen. Wir haben gespielt am Kanal, wir haben auch gebadet im Kanal. Und ich war lang weg, aber ich habe Sehnsucht gehabt.
Das Wasser, sagt Tofolutti, sei ihr Blut, ihr Kompass. In Venedig geboren zu werden, ist Privileg und Schicksal, erklärt er. Die Stadt lasse einen niemals los.
Ich merke, wenn ich inszeniere, ich habe immer, ich zitiere oft die Stadt. Ich meine, Così fan tutte zum Beispiel, war nichts in Neapel. Das war eine Fantasiearchitektur, eine Insel von der Lagune.
Die Stadtteile von Venedig werden nicht Viertel genannt, sondern Sestiere, Sechstel. Jedes Sechstel hat seinen eigenen Charakter. Und die Venezianer bleiben, wenn möglich, ein Leben lang ihrem Sechstel treu. Also ist Tofolutti auch wieder nach Santa Croce gezogen, am westlichen Rand der Stadt.
Da bin ich aufgewachsen. Da, wo die Fahne Schluss mit den Kreuzfahrtschiffen hängt. Aber geboren wurde ich da drüben, gegenüber von dem Hotel, das es früher auch noch nicht gab.
Santa Croce hat sich über die Jahrzehnte sehr verändert. Das wurde Tofolutti nach seiner Rückkehr schmerzlich bewusst. Es war sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Er erzählt von einer Gesetzesnovelle, die erlaubt, Palazzi und größere Wohnungen in Hotels zu verwandeln. Seitdem werde die Stadt von einer Plage von Hotels und Bed and Breakfasts heimgesucht.
Hier zum Beispiel, wo sie jetzt diese Fake-Taschen verkaufen, da war früher ein Käsegeschäft. Weiter da hinten waren zwei Lebensmittelläden, die jetzt Souvenirläden sind. Es gibt nur noch ein Geschäft, das Widerstand leistet.
Die Auswirkungen dieser Entwicklung spürt er in Santa Croce auf Schritt und Tritt. Wenn Tofolutti alte Bekannte und Freunde trifft, verquatscht er sich regelmäßig. Die Venezianer erkennen einander rasch. Etwa an den kleinen Einkaufstrolleys, die sie hinter sich herziehen, am zielsicheren Gang ohne Navigations-Apps, am Permesso, darf ich, dass sie wie automatisch murmeln, wenn mal wieder eine Selfie-schießende Touristengruppe eine Brücke versperrt oder nebeneinander marschiert und niemand vorbeikommt. Auch die Inhaberin des Negozio in Resistenza, wie er es nennt, des Geschäfts im Widerstand, kennt er. Beatrice Boldrin ist die Tochter eines Gondolieres und berühmten Rennruderers. Zusammen mit ihrer Schwester Ilenia betreibt sie einen kleinen Schreibwarenladen.
Ogni zona ha il suo fruttivendolo salumiere. Secondo me, se io devo andare in una città che mi offre le stesse cose dove abito io.
Jede Gegend hatte früher ihre eigenen Obsthändler, ihre Metzgereien. Heute gibt es überall dieselben Geschäfte. Es ist, wie wenn ich nach Rom fahre. Überall nur Zara, H&M. Kulturell mag es Unterschiede geben. Ich kann mir die Sehenswürdigkeiten ansehen. Aber was den Konsum der Verbraucher betrifft, finde ich überall nur die gleichen Dinge.
Ezio Tofolotti weiß genau, wo es noch gute, authentische Küche gibt und um welche der vielen neuen Restaurants man lieber einen Bogen machen soll. Heute, erklärt er, sei nahezu jeder Laden und jede Wohnung aufgekauft worden. Wo einstmals Freunde und Familie lebten, seien Ferienwohnungen entstanden. Anstelle von venezianisch geführten Geschäften, Touristenläden, in denen Murano-Glas oder in China gefertigte Venedig-Souvenirs an Touristen verkauft werden. Der Widerstand der wenigen verbliebenen alten Geschäfte stößt immer wieder an seine Grenzen. Schuld daran ist in den Augen der Venezianer vor allem eines.
Es sind die großen Kreuzfahrtschiffe. Sie spucken nur Zombies aus, die hier an Land gehen, nichts von der Stadt verstehen und denen sie völlig gleichgültig ist.
Dieser einzigartige Ort, diese einzigartige Stadt Venedig muss ihr Gleichgewicht bewahren. Die Richtung muss grundlegend verändert werden. Und eine wichtige Änderung wäre es, die großen Kreuzfahrtschiffe aus der Lagune zu verbannen.
Die Grandi Navi, also die Kreuzfahrtschiffe, sind ein Reizthema in Venedig. Über Jahre hinweg hat sich eine Gegenwehr unter den Venezianern formiert. Es gibt zahllose Protestveranstaltungen. Die Stimmung ist häufig aufgeheizt. Kreuzfahrtschiffe werden immer wieder mit No Grandi Navi-Flaggen und Nebelkerzen empfangen. Und scheinbar zeigt der Protest sogar Wirkung.
Mehrstöckige Kreuzfahrtschiffe, so der Eindruck, gehören zum Bild der ehrwürdigen Serenissima dazu.
Geradezu spielzeugklein erscheint dagegen der Campanile, Venedigs berühmter Glockenturm.
Doch jetzt verkündete der italienische Kulturminister Dario Franceschini eine, wie er es selbst nannte, historische Entscheidung.
Für große Kreuzfahrtschiffe ist die Einfahrt nach Venedig vom 1. August an untersagt. Das hat Italiens Regierung beschlossen. Zuletzt hatte die UNESCO damit gedroht, die Lagunenstadt auf die Liste für bedrohte das Weltkulturerbe zu setzen.
Zum 1. August 2021 wird es Schiffen über 25.000 Tonnen untersagt, am Markusplatz anzulegen. International wird das als ein Erfolg von Aktivisten und UNESCO bezeichnet. Das Verbot für Kreuzfahrtschiffe sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Rettung Venedigs. Doch nicht alle sind so euphorisch. Silvio Testa, 1948 in Venedig geboren, ist Autor und ehemaliger Journalist. Für ihn sind die Beschlüsse vor allem Symbolpolitik. Denn die Kreuzfahrtschiffe sind nicht verschwunden. Sie durchqueren die Lagune nur auf einer anderen Route, dem Kanal für Erdöltanker. Kleinere Kreuzfahrtschiffe und solche, die als nachhaltig gelten, dürfen sogar weiterhin durchs Markusbecken fahren. All das zerstöre die Lagune.
Das Problem mit dem Erdölkanal und den Kreuzfahrtschiffen ist, dass sich durch sie das zentrale Becken der Lagune in einen Meeresarm verwandelt hat. Vor 100 Jahren lag die durchschnittliche Tiefe der Lagune bei 25 bis 50 Zentimetern. Heute sind es 1,5 Meter. Und bei dieser Entwicklung wird sie in wenigen Jahren 2 Meter tief sein. Das liegt daran, dass die Schiffe bei der Durchfahrt eine Art Tsunami-Effekt auslösen, der tonnenweise Sediment mitreißt und ins Meer spült. Jedes Jahr verliert die Lagune zwischen 800.000 und 1 Million Kubikmeter Sediment. Und dadurch hat sich der zentrale Teil der Lagune de facto in eine Art riesiges Loch verwandelt.
Statt die Lagune vor der Sogkraft der großen Schiffe zu schützen, lässt die Stadtverwaltung für sie weitere Kanäle zu den Häfen auf dem Festland graben. Das sorgt dafür, dass die Lagune immer tiefer, die Fließgeschwindigkeit immer schneller, die Wassermassen dadurch kraftvoller werden. Dazu kommt, dass das Grundwasser unter Venedig abgepumpt wurde, die Stadt so im letzten Jahrhundert um 23 Zentimeter absank. Gepaart mit dem ohnehin steigenden Meeresspiegel ist das ein Rezept für Katastrophen, wie für die am 12. November 2019. Mitten in der Nacht ertönen die Hochwassersirenen in Venedig. Die Stadt wird von der zweitschlimmsten Überflutung ihrer Geschichte heimgesucht. Die Flut- und Sturmböen drücken gigantische Wassermassen in die Lagune, die in den tiefen Kanälen Fahrt aufnehmen. Über einen Meter hoch steht das Wasser auf dem Markusplatz. Die Via Garibaldi hat sich in einen reißenden Fluss verwandelt. 80% Venedigs werden überflutet. Die italienische Regierung ruft den Notstand für die Stadt aus.
Allora, la Laguna, che dovrebbe essere, diciamo, un cuscinetto, no, che protegge Venezia.
Die Lagune, die eigentlich ein natürlicher Schutz für Venedig in solchen Situationen war, kann diese Funktion nicht mehr erfüllen.
Col Mose.
Heute behauptet man, dass Mose, das im Oktober 2022 zum ersten Mal eingesetzt wurde, die Stadt schützen würde.
Mose steht für Modulo Sperimentale Elettromeccanico, also experimentelles elektromechanisches Modul. Es ist ein Prestigeprojekt des italienischen Staates, eines der teuersten Infrastrukturprojekte in Italiens Nachkriegsgeschichte. Für insgesamt über 6 Milliarden Euro ließ man 78 riesige Fluttore im Lagunenboden verankern, die die Öffnungen zur Adria im Notfall abriegeln können. Bisher funktioniert Mose. Doch ob es ausreicht, um die Stadt dauerhaft vor den Folgen des Klimawandels zu schützen, bezweifeln viele.
Se anche crescere solamente di 40-50 cm il livello del mare Adriatico.
Wenn der Wasserstand der Adria nur um 40-50 cm ansteigt in den nächsten 50-60 oder 70 Jahren, muss Mose im Jahr 200-300 Mal benutzt werden, um Venedig vor den Fluten zu schützen.
Bisognerà chiudere il Mose praticamente 200-300 volte all'anno.
Das hätte enorme ökologische Auswirkungen für die Lagune, da kein Wasseraustausch mehr stattfinden kann, wenn die Fluttore geschlossen sind. Die Lagune würde sich in eine Kloake verwandeln. Und Wissenschaftler warnen noch vor anderen Risiken.
Sul Mose pende un enorme punto di domanda. E questo è stato sottolineato sia dalla società francese.
Über Mose hängt ein ganz großes Fragezeichen. Die französische Firma Principia, Experten im Offshore-Bereich, hat darauf hingewiesen, dass ein ganz bestimmter Wellengang dafür sorgen könnte, dass die Tore in eine Resonanzschwingung versetzt werden. Das heißt, dass sie anfangen zu vibrieren und schließlich sogar aus ihren Verankerungen gerissen werden könnten. Wenn Principia recht hätte, könnte Mose irgendwann zusammenbrechen und die Fluttore würden bis auf den Markusplatz gespült werden.
Ma se Principia ha ragione e il Mose collassa, ci troviamo con le paratoie in Piazza San Marco, insomma, no? Ecco.
Wenn man hört, dass die Leute Venedig verlassen, dann liegt das nicht daran, dass sie nicht in Venedig leben wollen, sondern daran, dass es extrem schwierig ist, in Venedig eine Wohnung zu finden.
Francesco Penso ist Mitglied bei Ocho, einer der vielen Aktivistengruppen, die Venezianer gegründet haben. Ocho beschäftigt sich vor allem mit dem venezianischen Wohnungsproblem. Das wird noch verschärft, weil der soziale Wohnungsbau seit Jahrzehnten praktisch brach liegt. Unter dem Vorwand, dass Mittel zur Erhaltung fehlten, verfallen die leerstehenden Sozialwohnungen und werden schließlich privaten Bietern zum Kauf angeboten.
Wir sprechen hier von 10.000 Wohnungen. Und das Problem ist, dass rund 20% dieser Wohnungen leer stehen und nicht zugewiesen werden. In einer so angespannten Situation stellt es eine schwere Unterlassung dar, wenn 2.000 Wohnungen ungenutzt bleiben.
Die Mieten in Venedig gehören zu den teuersten des Landes. Im September 2023 kam es zum sogenannten Sorpasso. Seitdem gibt es in Venedig mehr Gästebetten als Einwohner. Allein auf Airbnb gibt es mittlerweile mehr als 8.000 Ferienwohnungen. Insgesamt sind es über 10.000. Und das Geschäft lohnt sich. Nirgends zahlt man in Italien mehr für eine Nacht in einer Ferienwohnung. Anfang 2024 waren es im Schnitt 210 Euro, ein Anstieg von 51% im Vergleich zu 2019. Ursprünglich wurde Airbnb als Teil der Sharing Economy dargestellt. Doch von diesem Gedanken sei nicht viel übrig geblieben, meint Francesco Penso.
In realtà, nei fatti, a Venezia, ma anche nella città, ripeto,
Was wir in Wirklichkeit in Venedig, aber auch in anderen Städten sehen, ist, dass es nicht mehr den kleinen Eigentümer gibt, der Zimmer oder eine Zweitwohnung vermietet, sondern dass es sich meist um Immobiliengruppen handelt. Ganze Gebäude werden aufgekauft mit 12, 14, 16 Wohnungen, die alle in Ferienwohnungen umgewandelt werden. De facto ist es ein Hotel. Aber offiziell firmiert das Ganze als Locazione Turistica.
Für die Investoren lohnt sich das Geschäft. Die größten Immobilienverwalter haben über 100 Ferienwohnungen im Portfolio. Damit erzielen sie Gewinne, die auf dem regulären Mietmarkt völlig utopisch wären. Also werden immer mehr Häuser aufgekauft und in Airbnb-Wohnungen umgewandelt. Für ein richtiges Hotel wäre eine Lizenz nötig. Der Stadtrat müsste grünes Licht geben. Bei einer Locazione Turistica ist das anders. Jeden Monat kommen über 100 neue Ferienwohnungen in Venedig auf den Markt.
Ich lebe in einem Haus mit 10 Wohnungen. Nur 2 davon sind bewohnt. Dadurch geht auch etwas verloren. Als ich ein Kind war, gab es in dem Haus, in dem meine Eltern wohnten, 6 Wohnungen. In allen lebten Familien. Und wenn man etwas brauchte, ein Ei oder Salz, dann konnte man einfach rübergehen und danach fragen.
Alle Welt spricht vom Niedergang Venedigs, vom Aussterben der Venezianer. Dieses Storytelling gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Kennen Sie das Buch Tod in Venedig? Ein Bestseller. Und die Stimmung in Bezug auf die Stadt hat sich in der internationalen Berichterstattung seitdem nicht verändert. Aber es stimmt nicht.
Simone Venturini will all das nicht gelten lassen. Er ist stellvertretender Bürgermeister und Stadtrat für Wohnungspolitik und Tourismus. Er sieht Venedig als moderne Stadt und bescheinigt sich und der Stadtregierung zahlreiche Bemühungen, um neue Jobs zu schaffen. Denn das sei der Schlüssel dafür, dass Menschen zurück nach Venedig kämen. Ein diversifizierter Arbeitsmarkt, auf dem es mehr als nur die Gastronomie und Hotellerie gäbe. Dass die schrumpfende Einwohnerzahl Venedigs auf die Wohnungspolitik der Stadt zurückzuführen sei, verneint er kategorisch.
Wir haben uns die Daten angesehen und es ziehen genauso viele Menschen aus Venedig weg, wie von außerhalb dazukommen. Das ist ausgeglichen. Das Problem ist, dass auf jede Geburt 3 Todesfälle kommen. Es ist also ein gesamtitalienisches Phänomen.
Nur ein Demografieproblem also? Dagegen spricht, dass die Bevölkerungszahl in vergleichbar großen Städten der Region wie Verona oder Padua in den letzten Jahrzehnten stabil geblieben ist. Einen Exodus wie in Venedig kann man dort nicht beobachten. Seit Brugnaro zum Bürgermeister gewählt wurde, geht der Trend noch weiter bergab.
Im Stadtrat diskutieren wir aktuell neue Regeln für Airbnb und ähnliche Seiten. Aber wir haben in Italien kein Gesetz dazu und die Stadt hat nur sehr begrenzte Verfügungsgewalt. Denn das Prinzip des privaten Besitzes und die Freiheit, mit der eigenen Wohnung zu tun, was man will, stehen über lokalen Gesetzen.
Doch im Juli 2022 beschloss das italienische Parlament, dass eine Wohnung nur noch für 120 Tage im Jahr Kurzzeit vermietet werden darf. Allerdings wird diese Regel in Venedig kaum kontrolliert und durchgesetzt. Denn viele einflussreiche Bürger, vor allem des Festlandes, machen gute Geschäfte mit dem Tourismus in Venedig. Der 8. Mai 2024 im Ateneo Veneto. Direkt gegenüber von der berühmten Oper Fenice im Herzen Venedigs. In einem Saal im ersten Stock drängen sich rund 100 Venezianer, die meisten von ihnen im Rentenalter. Jeder Stuhl und jede Bank sind besetzt. Die Interessierten stauen sich bis auf den Gang. Es geht um eine Frage, die für viele hier so existenziell ist, wie sie absurd anmutet. Ist Venedig eine Insel?
Venedig gilt rechtlich nicht als Insel. Das ist grotesk. Was könnte mehr eine Insel sein als Venedig? Wir fahren überall mit Booten hin, wir müssen mit Vaporetti fahren. Das ist kulturell gesehen Wahnsinn und zeigt, dass es kein Interesse oder eine Vision für Venedig gibt.
Der Inselstatus aber ist von großer Bedeutung. 2022 gab es eine Verfassungsänderung, die festlegt, welche Sonderrechte Inseln haben, um geografische Nachteile auszugleichen. Der Inselstatus würde Venedig eine weitreichendere Autonomie und Fördergelder zum Erhalt der Bevölkerung einbringen. Doch Venedig steht nicht auf der Liste. Da Lido, die Glasmacherinsel Murano, Burano mit seinen bunten Häusern, sie alle werden erwähnt. Nur Venedig nicht. Der Grund dafür? Die Brücke, die Venedig mit dem Festland verbindet. Eine Logik, die auch aus Rügen, Sylt oder Fehmarn und dank des Tunnels unter dem Ärmelkanal sogar aus Großbritannien Festland machen würde. Die Prioritäten der Stadtregierung liegen anderswo. Es geht ums Geschäft und da würde der Inselstatus nur stören. Für den Erhalt von Wohnhäusern fehlt angeblich das Geld. Gleichzeitig plant die Stadt die Ausgrabung neuer Kanäle, um Touristen schneller vom Festland nach Venedig transportieren zu können. Außerdem soll ein Sportpark auf dem Festland für über 300 Millionen Euro gebaut werden. Samt neuem Stadion Ferreira, dem Basketballteam der Stadt, das Bürgermeister Luigi Brugnaro gehört. Eine Investition mit Geschmäckle. Venedig versinkt nicht nur im Meer und im Overtourism, sondern auch in der Korruption. Und jetzt gerät auch Brugnaro selbst ins Visier der Ermittlungsbehörden.
Questo filone dell'inchiesta ruota attorno alla trattativa di vendita dell'area dei Pili.
Die Ermittlungen drehen sich um den versuchten Verkauf des Pili-Gebiets.
Venedig im Februar 2025. Die Staatsanwaltschaft gibt bekannt, Luigi Brugnaro wird sich vor Gericht verantworten müssen. Schon im Sommer 2024 waren die Ermittlungen gegen ihn bekannt geworden. Jetzt scheint sich die Staatsanwaltschaft sicher zu sein, dass Brugnaro sich der Korruption schuldig gemacht habe.
Das Gelände von 41 Hektar zwischen San Giuliano und Porto Marghera, direkt neben der Brücke nach Venedig, wurde 2005 von Brugnaro, damals Geschäftsmann und einziger Bieter der Auktion, für etwa 5 Millionen Euro gekauft. Danach hatte es einem chinesischen, in Singapur lebenden Investor für 150 Millionen Euro angeboten.
Am 16. Juli 2024 erhält Luigi Brugnaro den Ermittlungsbescheid. Ihm wird vorgeworfen, als Bürgermeister sein privates Grundstück auf dem venezianischen Festland und Gebäude in Venedig zu überhöhten Preisen zum Verkauf angeboten zu haben. Es bestehe der Verdacht, dass Brugnaro einen Vorteil aus seiner Position als Bürgermeister gezogen habe, womöglich sogar käuflich sei. Er hatte im Vorfeld der Verhandlungen von dem chinesischen Geschäftsmann eine Provision verlangt und ihm ermöglicht, zwei venezianische Palazzi zu ungewöhnlich günstigen Preisen zu erwerben. Brugnaro lässt alle Vorwürfe an sich abprallen. Auf unsere Anfrage antwortet er nicht.
Ich mag den Druck. Durch ihn fühle ich mich lebendig. Im Herzen bin ich ein Sportler. Mir gefallen Herausforderungen, besonders die schwierigen. Ich werde nicht zurücktreten. Ich glaube fest an die Gerechtigkeit.
Die Empörung der Venezianer ist groß. Am Tag nach Bekanntwerden der Vorwürfe dringen Demonstranten in den Stadtrat ein, sammeln sich in den Gängen und skandieren: Brugnaro raus aus der Lagune! Und immer wieder: Schande, Schande. Brugnaro und die Venezianer verbindet eine gegenseitige Abneigung. 2020 wird Brugnaro dank der Festlandstimmen bereits im ersten Wahlgang wiedergewählt. In Venedig selbst landet er nur auf Platz 2 hinter dem oppositionellen Kandidaten der Mitte-Links-Koalition. Brugnaro schäumt vor Wut und kündigt Konsequenzen für die Venezianer an, die ihm die Gefolgschaft verweigert hatten.
Wenn die Venezianer das Geld vom Tourismus wollen und glauben, dass ich ihre Probleme löse, dann sage ich ihnen nein. Jetzt sollen sie das selbst machen. Dass der Provinzler Brugnaro, das Landei, die Probleme der Altstadt löst, ist vorbei. Ich werde die Mülleimer in Venedig nicht mehr leeren. Jetzt will ich sehen, wie viele Venezianer der Oppositionsparteien das selbst in die Hand nehmen und mit mir zusammen aufräumen.
Die Venezianer reagieren prompt. Am nächsten Morgen ist das Rathaus mit Mülltüten zugestellt. Bugnaros Hang zur Theatralik ist stadtbekannt. Mal beteuert er weinend, dass er nur das Beste für Venedig wolle, sich für die Stadt aufopfere. Dann zieht er über Migranten her oder redet sich in Rage gegen alle, die sich ihm widersetzen. Im Stadtrat habe man Angst vor ihm und den Seinen, erzählt ein ehemaliges Ratsmitglied. Luigi Bugnaro ist so etwas wie Venedigs Mini-Trump. Erst machte er Karriere als Unternehmer, ging dann in die Politik und fällt immer wieder auf durch dubiose Geschäfte, Streit und cholerische Ausbrüche. Wer sich gegen ihn stellt, den vergisst er nicht. Jüngst wurde bekannt, dass er sogar eine Feindesliste führt, auf der sich auch zahlreiche kritische Journalisten befinden. Auch in den Facebook-Gruppen von Terra e Aqua, der Liste von Oppositionspolitiker Gasparinetti, wurde spioniert.
Come pensare che il sindaco di Amburgo o di Brema sia proprietario di...
Man stelle sich mal vor, dass der Bürgermeister von Hamburg oder Bremen ein Stück Land von 40 Hektar für nur 5 Millionen kauft, weil es stark verseucht ist. Und mit Hilfe der Stadt, deren Bürgermeister er ist, steigt das Grundstück im Firmenvermögen des Bürgermeisters auf 150 Millionen. So etwas würde es, glaube ich, in keinem anderen europäischen Land geben. Nicht nur in Deutschland nicht. Aber wir sind hier in Italien.
Offiziell hat Bugnaro als Bürgermeister seine Geschäfte in einen Blind Trust, also in eine Treuhandverwaltung, übergeben. Journalisten der Investigativsendung Report des italienischen Fernsehsenders Rai legten aber offen, dass Bugnaro beim Verkauf seines Geländes am Rand der Lagune und der zwei venezianischen Palazzi direkt mit dem chinesischen Geschäftsmann verhandelt hat. Dazu kommt, sein Konzern Umana soll seine Wiederwahl mit 400.000 Euro unterstützt und damit Finanzierungsgesetze gebrochen haben. Bugnaro bestreitet das. Offenbar führt er ungeachtet des Blind Trust seine Geschäfte weiter. Und so können sich Investoren erhoffen, dass sie sich Bugnaros Gunst als Bürgermeister sichern können, wenn sie eine seiner Immobilien kaufen oder sich als Sponsoren seines Basketballclubs Raja betätigen.
Venedig ist nur eine Kuh, die gemolken wird, indem man Palazzi kauft, um daraus Ferienwohnanlagen zu machen und wo man Geld damit verdient, die Bewohner zu vertreiben. Und deshalb gibt es aktuell die Sorge bei NGOs, Bürgern und Oppositionsparteien, dass wenn der Kurs nicht geändert wird, Venedig dazu verurteilt ist, als Stadt zu sterben und nur noch eine leere Hülle zu sein. Schön anzusehen, aber ohne Seele und ohne Venezianer.
Più residenti.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Lui è veneziano e dà le cose dentro e lavora e continua a fare le cose.
Ezio.
No, no, che conto tutte e bye. Lui è un bravissimo mosaicista.
Was die Seele von Venedig ausmacht, das zeigt Ezio Tofoluti auf einem Rundgang durch sein Heimatsechstel Santa Croce. Wir treffen seinen alten Freund, den Mosaikleger Zaffalon, und werden spontan in seine Wohnung eingeladen. Er will uns seine Arbeit zeigen.
Diciamo che ho ritirato i remi in barca, come si suol dire, da buoni veneziani. Anche perché non sono più giovane, i 90.
Der Mosaikleger Zaffalon ist ein agiler 90-Jähriger, der scheinbar ohne jede Mühe die steile Treppe zu seiner mit Mosaikmeisterstücken dekorierten Wohnung hochsteigt. Das Mosaiklegen ist eine alte Kunst. Sie braucht Zeit und Hingabe. Zaffalon ist einer der letzten seiner aussterbenden Zunft. Die letzten Venezianer sind überaltert. Es gibt zu wenig Nachwuchs in der Stadt, zu wenige, die Traditionen und Handwerkskunst am Leben erhalten können. Ezio Tofoluti mit seinen 80 Jahren hat eine Vision, wie sich das ändern könnte.
Ho visto l'arsenale come università navale, poi sono arrivato.
Ich sehe die Schiffswerft am Arsenale als Universität des Wassers. Die müsste dort gegründet werden. Venedig ist die Stadt in der Welt, die sich dazu am besten eignet. National, international, europäisch und eben im Wasser. Hier sehe ich eine Zukunft für die Stadt, indem sie zu ihrem eigentlichen Wesen zurückfindet, zum Wasser.
We introduce and a new measure.
Wir haben eine neue Maßnahme eingeführt, das Eintrittsgeld. Letztes Jahr hatten wir schon eine Probephase. Dieses Jahr haben wir die Zahl der Tage verdoppelt. 2024 waren es 29, dieses Jahr werden es 54 oder 55. Es ist eine Art Reservierung für den Besuch, verbunden mit einer kleinen Gebühr. Nicht nur ein Ticket, wie es in der internationalen Presse genannt wird, sondern ein Buchungssystem für Besucher.
Simone Venturini, stellvertretender Bürgermeister und Stadtrat für Wohnungspolitik und Tourismus, erzählt stolz, was die Stadt alles zur Regulierung der Touristenströme tue. 2024 wurde der Contributo di Accesso, die Zugangsgebühr für Venedig, beschlossen. An bestimmten Tagen im Jahr, besonders am Wochenende, müssen Tagestouristen über ein Online-Portal 5 Euro bezahlen, wenn sie Venedig besuchen wollen. So sollen sich die Touristenströme während der Stoßzeiten besser verteilen und bei Bedarf zusätzliche Vaporetti bereitgestellt werden. Simone Venturini sieht darin einen Erfolg.
Wir wissen jetzt im Vorhinein, wie viele Leute kommen werden. An den Tagen mit den höchsten Auslastungen müssen wir die Autobrücke schließen, die ins historische Zentrum führt. Und letztes Jahr mussten wir das weniger häufig tun als im Jahr zuvor. Wir hatten weniger Überfüllungen in den Parkhäusern und auf der Autobrücke. Und das ist sehr wichtig, weil das große Probleme für den Verkehr bedeutet.
Venturini benutzt den Begriff Historical Center, wenn er über Venedig spricht. Das hören die Venezianer nicht gern, denn der Begriff historisches Zentrum oder Altstadt reduziert Venedig auf seinen Museumswert. Er drückt aus, Venedig hat keine Zukunft, nur eine Vergangenheit. Die Venezianer widersprechen. Wir sind mehr als bloß eine Altstadt für Mestre und Maghera, sagen sie.
Dieses Jahr wird die Gebühr an mehr Tagen erhoben werden und Touristen, die spät buchen, müssen mehr zahlen. Deshalb werden wir einen noch stärkeren Effekt sehen.
Wie stark der Effekt ist, das kann Venturini auf Nachfrage nicht sagen. Es gebe dazu noch keine Daten. Dass sich Tagestouristen von einer Gebühr von 5 Euro abschrecken lassen, klingt aber unwahrscheinlich. Auch deshalb wird die Maßnahme von vielen Venezianern als PR-Aktion betrachtet.
A noi non interessa avere un contributo d'accesso in cui i flussi turistici vengono semplicemente monetizzati.
Wir sind nicht an einer Zugangsgebühr interessiert, die aus den Touristenströmen lediglich Geld macht. Für uns wäre eine kostenlose, aber obligatorische Reservierung denkbar. Wenn eine Obergrenze für die Stadt erreicht ist, könnte man allen weiteren Besuchern sagen, dass sie an einem anderen Tag kommen sollen, denn der Platz in Venedig ist begrenzt. Das ist ein Konzept, das wir mit anderen Urlaubs Zielen am Mittelmeer wie Dubrovnik, Korfu, Rodi und Kreta entwickelt haben. Jede Stadt muss seine eigenen Belastungsgrenzen festlegen.
Egal ob Einschränkungen für Airbnb, Kreuzfahrtschiffverbot oder Eintrittsgebühr, keine der Maßnahmen hat bisher die Touristenströme gesenkt. Die Stadtverwaltung hat das Vertrauen der Venezianer längst verloren. Lidia Fersuok, Silvio Testa und Francesco Penso sind verzweifelt. Sie erkennen ihre Stadt nicht wieder. Ihre Heimat scheint unwiederbringlich verloren und Abhilfe ist nicht in Sicht. Sie alle haben auf ihre Weise versucht, der Vertreibung der Venezianer etwas entgegenzusetzen, doch nichts hat genügt. Lidia Fersuok arbeitet seit Jahren daran, dass Venedig auf die schwarze Liste des gefährdeten Weltkulturerbes der UNESCO kommt.
Die prima volta è stata l'Etiopia.
Beim ersten Mal war es Äthiopien, das dagegen gestimmt hat. Es gab in Äthiopien auch einige Orte, die auf die schwarze Liste hätten kommen können. Und deswegen hat Äthiopien Italien geholfen und ein anderes Land Äthiopien. Beim zweiten Mal war es Japan.
Fersuok erklärt, dass die Entscheidungen der UNESCO am Ende nicht von den Experten, sondern von einem Gremium aus 21 Mitgliedstaaten getroffen werden. Und hier stünden oft politische Interessen im Vordergrund.
Das ist ein schwerwiegendes Problem für die UNESCO. Wenn dieser Widerspruch zwischen technischer und politischer Seite nicht gelöst wird, wird die UNESCO auch noch den letzten Rest an Glaubwürdigkeit verlieren. In Venedig lachen schon alle Verbände über die UNESCO.
Lydia Versuok blickt hinüber zu ihrer Heimatstadt am Horizont. Hinter ihr, auf der Hauptstraße des Lido, brausen Autos und Busse vorbei. In diesem Moment wirkt sie wie ein Fisch auf dem Trockenen, mutlos und müde.
Keines der Kinder meiner Freunde bleibt noch in Venedig. Es ist einfach nicht möglich. Wenn wir Alten sterben, wird die Stadt nur noch von Franzosen, Deutschen und Holländern bevölkert sein, die hierher kommen und sagen, wie schön ist doch Venedig. Schade nur, dass es hier keine Einwohner mehr gibt. Wirklich schade.
Francesco Penso erhebt sich von seiner Bank am Campus Sant'Alvise. Er ist mit alten Freunden verabredet. Bevor er sich einen Weg durch die Touristen zu seinem Boot bahnt, dreht er sich noch einmal um.
Ecco, c'è una cosa, la cosa che mi fa più male davvero, che mi fa soffrire, è sentire persone da Genova, da altre città che dicono, ah, noi non vogliamo far la fine di Venezia.
Es gibt da eine Sache, die mir sehr wehtut. Das ist, wenn Leute aus Genua oder sonst wo sagen, wir wollen nicht so enden wie Venedig.
Die letzten Venezianer. Eine Stadt kämpft ums Überleben. Ein Feature von Petra Reski und Christopher Weingart. Es sprachen Tom Jacobs, Jochen Langner, Nina Lentfer, Carlos Lobo, Claudia Mischke, Heiko Obermöller und der Autor. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Gunther Rose und Malte Wiegert. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Habermals. Produktion Deutschlandfunk 2025.
Bis zur vollen Stunde hören Sie ein Konzert für Violine, Streicher und Basso Continuo in F-Moll von Benedetto Marcello. Nächste Woche in den Hörbildern die Frauen von Juchitán, ein Matriarchat in Mexiko. Samstag, 18. Juli, wie immer um 9.05 Uhr.
Demnächst in Ö1.
Gleich anschließend nach den Nachrichten der Ö1-Klassiktreffpunkt live aus der Ritterburg Lockenhaus. Zu Gast bei Elke Czajkner ist der Oboist, Komponist und Dirigent Heinz Holliger. 11.40 Uhr, da heißt es Warum Klassik? Das ist der Titel eines Podcasts, in dem der RSO-Fagottist Leonard Erröth die Tiefen der klassischen Musik ergründet. 12 Uhr, Ö1-Mittagsjournal. Löwy Kent um 23 Uhr erzählt von der Wahl der Waffen. Es treten unter anderem George Gershwin und Karl Philipp Emanuel Bach an, sowie die Pianisten Alexei Ljubimov und Oskar Petersen. Und um 14.03 Uhr das Ö1-Hörspiel, Arthur Schnitzlers Reigen.